Ewigkeitssonntag. Als Seelsorger habe ich gedacht, ja, keinen schräg neuen Text aus der Bibel. Wenn wir Trost suchen, suchen wir Trost in der Regel im Vertrauten, in der Geborgenheit. Also wenn jemand richtig angeschlagen und tröstungsbedürftig ist, dann guckt er nicht, ob es irgendeinen Fremden gibt, wo er hingehen kann. Dann sucht er die vertrauten Leute. Und dann habe ich gedacht, ja, lass uns doch einen vertrauten Text, ein vertrautes Gotteswort nehmen, in dem wir schon wohnen, zu Hause sind, weil dort die große, tröstende Kraft liegt. Und ich bin gestoßen auf den Psalm 103. Kaum ein Wort in der Bibel hat so sehr die Fähigkeit, dass wir darin zu Hause sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, dir dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dir deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun wissen lassen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer harren, er wird nicht ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, am Mischpult, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir Menschen sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Herbstwind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie gar nicht mehr nach einiger Zeit. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, sie dann noch zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Streitscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dazu habe ich vier Gedanken, die ich mit uns teilen will. Das erste, was mich in diesem wunderbaren Psalm anspringt, sage ich mal, ist dieser Zwiespalt zwischen Erbärmlichkeit und Herrlichkeit. Das zweite ist, dass darin ein Fest beschrieben wird, das von diesseits ins Jenseits hineinreicht. Das dritte, was mich innerlich angesprochen hat, war die Dualität der Schar der Gläubigen und der Einzelne. Dann die Anbetung, vierter Gedanke, die Anbetung, die am Abend vor dem Morgen schon für den Morgen ist. Und dann fünftens doch noch, darin steckt auch eine Ermutigung zum Aufbruch. Erbärmlichkeit, Herrlichkeit, Fest, Schar und Einzelne, Anbetung schon am Abend, Aufbruch. Ja, die Erbärmlichkeit und Herrlichkeit. Was blusten sich Menschen auf, kommen sich Wunder wie vor, wer sie sind. lieben es, wenn man sich vor ihnen neigt, wenn sie Macht haben dürfen über andere, wenn sie reich werden, wenn sie ihre Begabungen ausspielen können. Aber sie denken nicht daran, was für ein Gebilde sie sind. Noch daran, dass sie Staub sind. An Staub bist du genommen, zu Staub wirst du werden. Erde zu Erde. Und ein Mensch ist seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Es liegt eine Erbärmlichkeit über jedem Menschenkind, denn er ist Erde und er wird zu Erde werden. Und wenn man sich das nachher anguckt, es ist tatsächlich eine Schaufelerde, das ist der Mensch, wenn es keine andere Dimension darüber gibt. Aber dann wird eben in diesem Psalm Erbärmlichkeit und Herrlichkeit nochmal was ganz anderes beschrieben. Da wird diese Schaufel Erde erhoben zu einer bleibenden Göttlichkeit in aller optimierter Herrlichkeit. Und es wird auch der Weg beschrieben dahin, nämlich über das Geschenk einer Vergebung, die nicht tiefer, nicht weitdimensionierter sein könnte, als sie hier in wunderbarer Weise beschrieben ist. Erbärmlichkeit und Herrlichkeit. Und dieses Empfinden unserer Erbärmlichkeit, das kommt immer wieder auf. Wenn wir schwach werden, älter, krank werden, das Gefühl der Erbärmlichkeit. Wenn wir in einer gewissen Bedeutungslosigkeit versinken, wenn unsere Kräfte nachlassen, wenn wir eine Nummer in der Vielzahl einer Masse sind, die Erbärmlichkeit des Menschen. Und daraus erwächst oft eine tiefe menschliche Verunsicherung, eine Angst. Und gegen diese Angst wehrt sich dieses wunderbare Wort, dieser Psalm. Mit einer multiplen Sicherheit. Gott sagt, ich weiß doch, dass du Staub bist. Ich kenne deine Gebrechlichkeit. Aber ich schaffe dir eine göttlich bleibende Würde für immer. Ich setze die Bruchstücke deines Lebens. Alle 3 Jahre bringe ich unsere Bruchglaskrone mit, die zusammengefügt aus Bruchstücken golden leuchtet. Gott sagt, ich verbürge mich dafür, dass aus diesem Dreck und Staub und Asche wieder eine königliche Krone auf dein Haupt kommt. Multiple Sicherheit. Also das wirkt, wie wenn der Schreiber hier David dieses Psalms überlegt hätte, welche Bilder, welche Worte, welche Vergleiche kann ich überhaupt alles summieren, um den schwer von Begriff seienden Menschen zu sagen, es ist wirklich so. Barmherzig, sagt er, gnädig ist er, geduldig, von großer Güte, wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben, handelt nicht mit unseren Sünden, vergilt uns nicht an unserer Missetat, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die fürchten, dann denken wir schon, ja, ich hab's verstanden, aber wir haben es oft nicht verstanden. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wahrscheinlich ist ihm nichts mehr eingefallen, sonst hätte er das auch noch drauf geschrieben, aber es ist alles gesagt, eindeutig, multiple Sicherheit, denn die Erbärmlichkeit ist nur das Vorübergehende. Die Herrlichkeit ist das Bleibende. Erbärmlichkeit wird zur Herrlichkeit. Und damit wird dieser Textgedanke 2 zu einem Fest für mich. Es ist ein Festwort. Ein Fest, das eine Mitte hat. Ihn selber, Gott, der mittendrin seine Familie um sich versammelt hat, als Vater und mit ihnen feiert. Und wir merken, dass dieses Fest in die Ewigkeit reicht, indem es Andeutungen eingefügt hat, die über unser irdisches Dasein hinausgeht. Denn längst nicht immer werden wir wieder jung wie ein Adler. Das wird manche von euch schon sagen können. Noch längst nicht sind wir dort, wo alle Gebrechen wieder absolut geheilt sind. Aber es bricht durch, es ist in der Luft, es ist greifbar, es ist gesichert. Dieses Fest fängt hier an und es geht in die Ewigkeit. Und es wird so sein, alle, die von euch gegangen sind schon, sie tanzen in Perfektion, in Herrlichkeit. Nicht das Kleinste ist noch in Unordnung. Und die Krone leuchtet in Vollkommenheit durch das Blut Christi. Also so ein wunderbares Fest, dimensionsübergreifend. Wir sind bereits Teil dieses Festes. Und es liegt eine Garantie drin, dass es nicht aufhört. Wir feiern bis in den Morgen der Erlösung hinein. Und ich sage mal so, wir brauchen ja immer Bilder. Immer mehr merke ich, dass dieses wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn an ganz vielen Stellen anwendbar ist. Wir werden vermutlich mit einem gewissen Bangen Abschied nehmen und nach vorne blicken. Und dann glaube ich, das Allererste, was geschehen wird, ist, dass wieder ein entgegenkommender Vater da sein wird, der zunächst mal das absolut perfekte, reine Kleid seiner Gerechtigkeit überstülpt und sagt, ich habe das Kleid dabei, wenn du in meine Wohnung kommst. Und er bringt die Schuhe mit, als Symbol dafür, jetzt bist du zu Hause in diesem ewigen, göttlichen, himmlischen Reich und dieser Boden, auf dem du stehst, gehört dir, weil ich dir das in Gnade versichert, geschenkt und nun gegeben habe. Und ich gebe dir die Autorität deines Gotteskindes, den Siegelring. Da hätten Leute viel darum gegeben, den Siegelring des Königs zu kriegen. Da kannst du alles machen mit. Also das wird am Übergang zur himmlischen Dimension des Festes sicherlich zuerst sein. Und dann werden wir dastehen und denken, wow, das ist alles in Ordnung, alles perfekt, perfekt gemacht. Und wir werden verstehen, es ist die Perfektion Christi, ein Fest in die Ewigkeit. Ja, dann ist Gedanke 3, also Erbärmlichkeit und Herrlichkeit, ein Fest diesseits und ewig. Gedanke 3, die Schar und der Einzelne. Die Schar und der Einzelne. Also wir haben ja jetzt auch bei der Trauerfeier, Aussegnungsfeier, die Tage, am Dienstag diesen Text gelesen, wo diese riesige Schar vor dem Thron Gottes steht. Und wisst ihr was, da steckt ja zunächst mal auch ein ganz blödes Bild drin. Wenn du irgendwo bist mit Millionen von Menschen, wenn man sich das mal vorstellen wollte, und ganz vorne ist der König und ich bin irgendwo in der Reihe 223.442 auf Platz 1.269. Wer bin ich dann in dieser Masse und Menge von Menschen? Bin ich da nur ein Rädchen im Ganzen, nur eine Nummer der vielen? Und das ist ja, das gehört ja zum Geheimnis des Evangeliums. Viele, aber doch das Einzelne. Viele, aber der oder die Einzelne. 99, aber das eine, das Gott aufsucht. Christus umarmt am Kreuz die ganze Welt, hat alle vor sich, die noch zum Glauben kommen werden, Millionen und Abermillionen. Und da ist der eine auf der Seite, den er ansieht und sagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Wow. Und ich will ein Bild in uns pflanzen. Ich meine, Gott ist anders, das ist das Wunderbare. Er kann Dinge, die können wir nicht. Also ich sage mal, vermutlich beten heute Morgen, 500 Millionen Menschen zu Gott. Ja, wir würden ja verrückt werden, wenn schon 2 oder 3 Leute gleichzeitig reden, sagen, Moment, ich verstehe kein Wort. Und wie ist das mit Gott? Da beten heute Morgen 500 Millionen Menschen und seid mal ehrlich, guckt mal in euch rein. Wenn ihr betet heute Morgen, ihr habt den Eindruck, Gott ist auf du und du bei dir. Du siehst die 500 Millionen anderen überhaupt nicht. Und wenn ich dieses Bild ein bisschen ausbauen darf, du steckst mit, sag ich mal, 500 Millionen in dieser großen Masse der Völker, der Sprachen, der Zungen, wie es da steht, und da vorne ist der König. Und dann auf einmal kommt der durch die Reihen gelaufen, ganz weit, ganz langsam vielleicht, und er kommt in deine Richtung und du denkst noch, wo geht denn der hin? Und auf einmal merkst du, der sucht dich raus. Der geht zu dir, der wollte zu dir. Zielstrebig kommt er auf dich zu. Da würden wir als Menschen sagen, ja gut, wenn der auf einen zugeht, dann bist bestimmt nicht ich. Aber das ist ja das Geheimnis Gottes. Der geht zielstrebend auf den einen zu und das empfindet jeder. Das ist die Erfahrung von jedem. Gott geht gnädig, liebevoll, zielstrebig auf jeden zu, als ob es nur ihn gäbe. Dieses Geheimnis können wir nicht, aber er kann das ohne weiteres. Das ist wie mit den Gebeten, wo er mit uns redet, als wenn er nur uns zuhören würde. Wow, der Schar, die Schar und der Einzelne. Und dann geschieht nämlich, was in diesem aaronitischen Segen gesagt und erfleht ist oder zugesprochen ist. Wie heißt da? Gott lässt über mir sein Angesicht leuchten, über mir. Gott erhebt sein Angesicht auf mich. Wir haben das alle schon erlebt, dass jemand geht hin und wir dachten, ach, der meint uns. Und dann hat er sein Angesicht über jemand anders erhoben, mit dem gesprochen. Und der aaronitische Segen beinhaltet, dass Gott bei den Millionen und Abermillionen von Menschen sein Angesicht über mir erhebt. Mich meint, fast peinlich, nicht? Und freundlich mich anschaut. Das steckt in diesem aaronitischen Segen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht so ganz anders, wie wir Menschen mit Menschen umgehen für die Politik und für die großen Industrien? Da zählt doch die Masse, das ist doch gerade egal. Du wirst zwar in der Werbung, wenn sie oft kommt, so angesprochen, als wenn du wichtig wärst. Du bist völlig unwichtig für die. Dein Geld zählt, deine Kreditkarte zählt. Und im Grunde, sie wollen nur eine Masse haben, weil in der Masse lässt sich Geld verdienen. Bei Gott ist das anders. Er will den Einzelnen haben und das in vielleicht 500-millionenfacher Form. Wunderbar. Also die Schar und der Einzelne, der aaronitische Segen, er lässt über dich sein Angesicht leuchten. Das spüren wir heraus. Deswegen sagt er, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen Namen. Er hat's begriffen. Lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir, was er mir Gutes getan hat. Die Schar und der Einzelne. Und dann mündet das viertens, natürlich, es mündet in die Anbetung. Wie gesagt, dieser Psalm hat eine irdische und eine himmlische Dimension. Es ist in dieser Welt Abend. Es ist eigentlich immer Abend in dieser Welt. Aber drüben ist es Morgen und es ist immer Morgen. Und wir singen schon am Abend, wir beten am Abend an, als wären wir am Morgen. Man sagt immer, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, könnte sagen, man soll Gott nicht vor dem nächsten Morgen loben. Nein, wir loben ihn am Abend. Und ich sage mal, wir leben alle ewigkeitsmäßig gesehen am Abend einer Zeit, die ausläuft. Aber wir loben schon, weil wir wissen, dass wir bei ihm sein werden und dass er jetzt schon bei uns ist. Also die Anbetung ist das einzig Angemessene, was aus diesen großen Wahrheiten unser Herz beflügelt und schon erfasst, wenn die ganzen Gebrechen noch nicht am neuen Morgen wieder in Ordnung sind. Die Anbetung am Abend vor dem Morgen. Bleibt der letzte Gedanke, ich habe diesen Psalm auf mich wirken lassen und es ist mir sehr wohl aufgefallen, dass er einmündet in eine Ermutigung für unser diesseitiges Leben. Denn hier sind unsere Befehle auszurichten. Wir lernen zu hören auf die Stimme seines Wortes, Vers 20. Seine Diener, die seinen Willen tun, das ist ja schon hier. Und dann sage ich, ja, solch ein trostvolles Wort, Das lädt nicht dazu ein, dass wir sagen, ach ja, dann ist ja gut, dann warten wir jetzt mal, bis der Morgen anbricht. Es gab ja diese verklärte Gruppen immer wieder, auch in der Kirchengeschichte, die dann quasi nichts mehr getan haben. Schon im Thessalonicher Brief wird das gesagt. Die haben, ach so, der Herr kommt bald, ja, da brauchen wir ja nichts mehr tun. Dann warten wir jetzt mal einfach ab und so weiter. Nein, 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 nein. In diesen Worten muss auch die Ermutigung zum Aufbruch stecken. Und ich sage mal so, man könnte auch eure Situation jetzt hier als, gerade auch durch die Schwester Damiana, die gegangen ist, sind ja so viele Fäden zusammengelaufen, man könnte natürlich sagen, ja, ihr seid angezählt. Aber man könnte auch sagen, mit diesem Gott gibt es die Wunder, die wir bräuchten, die wir brauchen, um aus diesen ganz wunderbaren, geschenkten Wahrheiten eine Vision zu machen, eine Perspektive, einen Aufbruch. Vielleicht muss sich richtig was ändern an mancher Stelle. Mag sein. Die ganze Kirchengeschichte war so. Die Geschichte Israels war so. Es gab dann auch immer Änderungen. Es konnte nicht immer alles bleiben, wie es ist. Aber die Resignation ist nie ein Werkzeug Gottes. Er ist immer ein Gott der Hoffnung. Er ist immer ein Gott der Zuversicht. Er ist immer ein Gott der Wunder und der Mittel, die wir gar nicht überschauen, die wir aber vielleicht brauchen für Aufbrüche. Also möchte ich uns mit diesem wunderbaren Psalm einfach auch eine Ermutigung mitgeben. Gott steckt mittendrin. Gott ist hier. Also mir hat das Bild gefallen vorher. Der Garten im Mutterhaus voller Engel. Und weil es ein bisschen eng ist für die vielen Engel, die sich sicherlich kümmern, die saßen auf den Dächern, ich sehe das im Geist, auf dem Dächer oder auf dem Kamin oder wie auch immer, weil es überall so eng war. Das ist die große Frage jetzt auch übrigens für die Zukunft, nicht wahr? Die Elisa-Mentalität oder die Gehasi-Mentalität? Oh weh, sagt Gehasi, der Diener, oh weh. Der Feinde sind so viele. Und Elia sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, es sind mehr bei uns, als derer sind bei ihnen. Ich sage das nicht vorschnell, ich weiß auch, dass das nicht einfach vom Himmel fällt. Ich weiß auch, dass man dann ganz still werden, neu hören muss, reden muss, austauschen muss, fragen muss. Dass man manches vielleicht loslassen muss. Dass man Neues wagen muss mit Gott. Weiß ich, okay, das ist alles nicht so einfach. Und ich bin alt genug, um zu wissen, dass diese Predigen, wo man sagt, wenn du nur so, dann läuft alles. Nein, so ist es nicht. Aber unterm Strich leben wir mit Hoffnungsperspektive. Wir leben mit den Möglichkeiten des lebendigen Gottes. Und so sollten wir diesen Ewigkeitstag beginnen, denn die Herrlichkeit der Ewigkeit ist die Kraft, die wir brauchen für unseren Alltag mit den Gebrechen, mit den Schwachheiten, mit den gebrochenen Stücken, die Gott schon längst zusammensetzt zu einer Krone und sagt, ich kenne doch deine Schwachheiten, ich weiß es doch. Aber ich bin Gott, ich bringe das zusammen und du leuchtest vor mir in einer königlichen Herrlichkeit. Und das ist eine andere Perspektive. Es ist ein ganz grauer Tag draußen, aber wisst ihr was, über diesen Wolken, die ja auch immer wichtig sind, strahlt die Sonne und sie strahlt immer. Wir können uns darauf verlassen. Die Dinge sind ganz oben, die Schieber, nicht vergessen, was haben wir gesagt, dieser Text, Erbärmlichkeit und Herrlichkeit, eine multiple Sicherheit, dass Gott sagt, ihr bleibt nicht in der Erbärmlichkeit. Ein Fest, das von jetzt in die Ewigkeit reicht, mit dem neuen Kleid, dem neuen Schuh und dem Ring. Die Schar und der Einzelne, auf den Gott zugeht und sein Angesicht erhebt, wie es bei den 99:1 getan hat und bei dem Schächer am Kreuz. Die Anbetung, die daraus kommt, am Abend vor dem Morgen. Und schließlich der Aufbruch, dieser Aufruf zum Aufbruch, der hier drinsteckt. Hier steht übrigens Vers 7, Thema Aufbruch. Vers 7, er hat Moses seine Wege wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun. Sprich, es gibt einen Weg und es gibt das Angebot der Offenbarung. Und wenn man aufgeschlossen hören will, kann und wird Gott seine Wege offenbaren. Vielleicht kommt diese Zeit jetzt noch mal besonders, dass wir hören, wie wir schon lange nicht mehr gehört haben, damit Gott uns seine Wege wissen lassen wird. Ich könnte noch lange weiterreden. Ihr merkt schon, ich bin da ganz voller Leben am Ewigkeitssonntag. So ist es auch richtig. Voller Vision, voller Hoffnung. Und ich bin so gespannt, was Gott aus den Scherben macht und wie die Krone nachher aussieht, die wir irgendwann mal bestaunen werden. Amen.